Branche vor 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Eine neue Woche und damit eine neue Ausgabe natürlich von uns. Hier sind Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor 9.
Und Sabrina Gander, die Chefin von Audio Visions.
Ja, Audio, darum dreht sich ja nicht nur mein Leben, sondern auch deines mittlerweile, indem wir jede Woche ja einen Podcast zusammen haben, lieber Christian. Und natürlich auch einen Talk der Woche. Jetzt darfst du uns mal kurz erzählen, wer das ist und dann gehen wir nochmal hinein in das Thema, warum dieser Gesprächspartner heute überhaupt stattfindet.
Genau, nach den politischen Paukenschlägen der vergangenen Woche habe ich mir gedacht, darüber müssen wir doch nochmal reden und mir fiel kaum jemand ein, der geeigneter dafür sein könnte als Markus Tressel. Denn der hat nicht nur 12 Jahre im Bundestag gesessen, sondern er war auch tourismuspolitischer Sprecher für Bündnis 90 Die Grünen. Und der kennt natürlich diesen Politikbetrieb, um den sich im Moment so viele Diskussionen ranken, ganz gut von innen. Und aktuell ist er ja unter anderem Chef des Travel Industry Clubs und versucht da, die Debatten auf der touristischen Ebene zu fördern und voranzutreiben. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen und der Crash der Ampelkoalition für die Touristik, aber nicht nur für die Touristik, bedeuten.
Ja, und was er für Meinungen dazu hat und vielleicht hier auch so ein bisschen Insiderwissen preisgibt gleich, das erfahren wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Markus.
Hallo Christian.
Die vergangene Woche war ja, naja, vorsichtig gesagt, ziemlich ereignisreich. Erst wurde am 6. November klar, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird. Und am Abend desselben Tages sind wir dann mit der Gewissheit ins Bett gegangen, dass die Ampelkoalition platzen würde. Wie hast du denn die vergangene Woche wahrgenommen?
Ja, das war schon sehr, sehr speziell. Also zunächst mal hatten wir alle gehofft, dass nicht Donald Trump wieder Präsident der USA wird, weil das ja Probleme nicht kleiner macht, sondern größer macht. Und dann hat die Bundesregierung dann am Abend geliefert, also geliefert, wie wir es uns nicht gewünscht haben. Das war schon sehr, sehr spannend letzte Woche, das muss man wirklich sagen, und auch sehr aufreibend.
Die US-Wahlen, da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das Ende der Ampelkoalition war ja so ein bisschen mit Ansage, hatten manche den Eindruck. Andere haben gesagt, aus purem Überlebenswillen werden die drei Koalitionspartner das jetzt erstmal noch weiter durchziehen. Wie hast du das denn gesehen? War das Ende überfällig oder mit Ansage oder war es überflüssig?
Naja, ich glaube, man hätte in dieser Konstellation, wenn man denn gewollt hätte, tatsächlich nochmal eine Lösung finden können. Tatsächlich ist die gesellschaftliche Situation ja so aufgeheizt und überhitzt, dass es wahrscheinlich zumindest mal für die FDP sehr schwierig geworden wäre, das noch länger weiterzuführen. Ich glaube, diese Regierung stand ja so stark und auch vielfach unter Druck, und zwar nicht nur von außen, wie wir das von anderen Regierungen kennen, sondern auch von innen, weil die Partner sehr unterschiedlich waren und, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich auch unter ganz anderen Prämissen ins Amt gekommen sind. 2021 hatten wir ja ganz andere Voraussetzungen als die, die wir heute haben. 2022 hat Putin die Ukraine überfallen und das hat, glaube ich, die Karten nochmal völlig neu gemischt. Ich glaube, man hätte damals dann auch innerhalb der Koalition vielleicht das ein oder andere auch nochmal neu verhandeln müssen im Lichte dieser Ukraine-Invasion. Jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das ist erstmal ganz schlecht, glaube ich, für das Land, weil wir jetzt trotz Trump auch noch so einen Instabilitätsfaktor bei uns im eigenen Land haben. Allein deshalb hätte ich mir fast gewünscht, dass sie sich nochmal zusammenraufen und tatsächlich jetzt mal so ein paar Pakete noch schnüren bis zur Bundestagswahl. Ich meine, die reguläre Bundestagswahl ist in 10-11 Monaten gewesen. Aber ich glaube, da war der Vorrat an Gemeinsamkeiten jetzt auch tatsächlich aufgebraucht. Und ich glaube, dass auch da draußen tatsächlich viele erleichtert sind, dass das vorbei ist. Jetzt braucht man halt aus meiner Sicht eine schnelle Lösung, damit wir eben keine Hängepartie bekommen über mehrere Monate.
Das ist aber ja wahrscheinlich das Thema, ne? Wir haben für die nächsten Monate erstmal keine wirklich handlungsfähige Regierung, die zu Entscheidungen fähig ist.
Naja, handlungsfähig im Sinne von, sie führen die Staatsgeschäfte fort, sind sie. Das ist ja
Klar.
ein probates Verfahren. Allerdings ist es richtig, ich glaube, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass da Trump am 20. Januar wieder als amerikanischer Präsident vereidigt wird, bräuchte man tatsächlich jetzt eine Regierung, die auch über eine eigene Parlamentsmehrheit verfügt. Die Frage, wann findet diese Bundestagswahl statt, ist am Ende jetzt natürlich auch eine im politischen Kampf, weil der Bundespräsident müsste erstmal den Bundestag auflösen. Das heißt, da hat er 21 Tage Zeit, wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt und auch verloren hat, bevor wir jetzt mal ausgehen. Und dann muss innerhalb von 60 Tagen tatsächlich die Wahl stattfinden. Also wenn wir das mal zusammenrechnen, gesetztenfalls Frank-Walter Steinmeier nimmt die 21 Tage sich Zeit plus 60 Tage, dann haben wir so oder so einen Zeithorizont von 81 Tagen, ja. Und damit sind wir gut im nächsten Jahr. Aber ich glaube auch, dass es klüger wäre, so schnell wie möglich jetzt auch zu Entscheidungen zu kommen. Gleichwohl, und das muss man auch immer sagen, wer sich ein bisschen in Politik auskennt, weiß, wir müssen ja auch noch einen Wahlkampf organisieren. Also die Parteien müssen einen Wahlkampf organisieren. Und es ist jetzt nicht so, als könnte man, glaube ich, in 2 Wochen wählen. Ich glaube, so naiv darf man jetzt nicht sein. Aber ich glaube, wir sollten den schnellstmöglichen Termin tatsächlich dann auch wählen. Bei allem Respekt dann auch für den Bundespräsidenten, der das ja dann auch erstmal entscheiden muss.
Du bist politisch sehr gut vernetzt, du bist aber natürlich als Präsident des Travel Industry Clubs auch in der Touristik sehr gut vernetzt. Und ich hatte bei dem Ampeltheater der vergangenen Monate gelegentlich Assoziationen, die mich an unsere Verbändelandschaft so ein bisschen erinnert haben. Ihr seid natürlich kein Verband, sondern ihr seid eher eine Plattform für Gespräche und Diskussionen. Aber täuscht mich der Eindruck oder könntest du da auch so Parallelen feststellen?
Naja, ich glaube, wir haben heute so ein bisschen die Tendenz, und da ist die Touristik nicht ausgenommen von, dass wir überall vielstimmige Chöre haben. Und das ist nicht immer hilfreich, wenn man zu Entscheidungen kommen will oder wenn man auch Themen mal differenziert betrachten will. Also ich glaube, hat die Touristik nicht exklusiv. Das erleben wir auch tatsächlich in der Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, das sage ich aber auch in der Touristik schon lange, dass wir viel mehr da an einem Strang ziehen. Also wenn wir uns jetzt mal die kommende Wahlauseinandersetzung angucken werden, wird es extrem schwierig, mit touristischen Themen durchzudringen. Wir haben jetzt eine völlig irre Weltlage, sehr stark destabilisiert durch Donald Trump. Wir werden jetzt extrem viel Geld in Sicherheit und militärische Aufrüstung investieren müssen. Und da wird es eben extrem schwer, mit kleinteiligen Themen durchzudringen. Und mein Rat und mein Appell an die Touristik, wir sind ja kein Verband, sondern wie du gesagt hast, natürlich ein Club, wäre zu sagen, für die kommenden Monate, egal wie lange das jetzt dauert bis zur Bundestagswahl, nehmt doch wirklich mal 2, 3, 4 große Themen raus und versucht, eine gemeinsame Positionierung hinzubekommen. Weil wenn wir jetzt wirklich mit 25 Verbänden und jeweils 15 Kernforderungen losmarschieren, werden wir es noch schwerer haben, als es ohnehin schon wird. Und deswegen ja, das ist heute eine Tendenz, weil natürlich auch viele Ausspielmöglichkeiten gibt für Meinungen, Ideen, und auch große Resonanzräume gibt. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig wäre, jetzt mal die 3, 4 großen Themen in den Vordergrund zu stellen.
Wie kann das denn laufen? Müsste man da direkt Brüssel adressieren oder einen noch nicht bekannten Gesprächspartner, der möglicherweise die nächste Regierung bilden könnte?
Naja, also grundsätzlich muss man ja mit fast allen im Gespräch sein. Wir werden, aus meiner Sicht, wird sich das Feld jetzt relativ schnell bereinigen. Wir werden jetzt relativ schnell wissen, wer kandidiert wo. Und wer steht da auch für welches Thema? Ich glaube, wir müssten sehr, sehr stark proaktiv jetzt auch auf die zugehen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, nach dieser Bundesregierung in herausgehobenen Positionen zu sein. Das heißt, wir müssten mal gucken. Ich glaube, im Tourismusausschuss des Bundestages werden die meisten wieder kandidieren, wenn ich das richtig überblicke. Mhm. Aber ich glaube, wir müssten tatsächlich jetzt gucken, wer wird nachher in dieser Debatte was zu melden haben und die dann auch adressieren. Also nicht nur mit denen sprechen, die heute schon da sind, sondern auch möglicherweise mit denen, die jetzt nachkommen werden. Diese Wahl wird ja absehbar, allein schon aufgrund des neuen Wahlrechts, zu einer völlig anderen Zusammensetzung des Deutschen Bundestages führen. Und das muss man natürlich im Blick haben. Das ist ein Stück weit Technik. Ich glaube aber auch, dass man dann klar haben muss, was sind die großen Erzählungen, was sind die großen Narrative, in die man in diesem Transformationsprozess jetzt auch thematisieren will. Wenn wir nach Brüssel gucken, Brüssel hat sich jetzt oder ist auch gerade dabei, sich neu zu formieren. Mhm. Wir hatten jetzt gerade die Anhörungen der neuen Kommissare. Wir werden jetzt ja erstmals auch einen Tourismuskommissar bekommen, mit Tsitsikostas aus Griechenland, so dass wir auf der einen Seite jetzt in Brüssel in der Neuorientierung sind und auch in Berlin absehbar in der Neuorientierung sind. Und deswegen halte ich es für wichtig, sich inhaltlich zu fokussieren und auch Kräfte tatsächlich zu bündeln. Ja.
Hast du irgendeine Idee dazu, welche Rolle dieser Tourismuskommissar in Brüssel künftig spielen wird?
Naja, ich glaube, dass man sich da erstmal nicht so ganz viel Illusionen machen sollte. Der hat ja noch zwei andere Themen, die er betreut. Und ich glaube, dass man natürlich den Ländern, die einen sehr starken touristischen Wertschöpfungszweig haben in ihrer Volkswirtschaft, damit natürlich auch ein Signal geben wollte. Und ich glaube, dass wir jetzt zunächst mal schauen müssen, wie wird er in dieses Amt reinfinden. Die Kommissare haben ja einen sehr großen Spielraum, was sie dort auch inhaltlich machen. Und das wird aus meiner Sicht eine der Aufgaben sein, den neuen Kommissar auch dahingehend zu ermutigen, dass er wirklich aktiv auch Tourismuspolitik machen wird. Und das nicht trotz des Namens in seiner Amtsbezeichnung zum Nebenaspekt quasi degradiert. Also das heißt, wir müssen auch aus nationaler Perspektive darauf hinwirken, dass auch wirklich Tourismuspolitik gemacht wird und nicht nur, dass man sich aufs Firmenschild schreibt. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt, ja.
Klar. Ein großes Thema für die deutsche Touristik ist ja die geplante Reform der Pauschalreiserichtlinie. Das ist für viele andere Länder ja gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil da Pauschalreisen nicht die große Rolle spielen, hierzulande aber schon. Und nun wird dieser Prozess, du hast es gerade gesagt, die EU hat sich auch erstmal neu formiert und so ganz klar scheint mir auch noch nicht zu sein, wie das am Ende aufgestellt sein wird und welche Positionen die einzelnen handelnden Personen da einnehmen. Aber dieser Prozess wird ja jetzt, während wir nach einer neuen Regierung suchen, nicht stoppen. Was kann man da tun?
Naja gut, ich glaube, die amtierende Bundesregierung hat sich ja entsprechend zum Thema Pauschalreiserecht auch geäußert. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo auch eine neue Bundesregierung sich nochmal einbringen wird. Also wir haben ja jetzt tatsächlich auch auf europäischer Ebene durch die Wahl und die Neuformierung der Kommission jetzt erstmal ein Stück weit auch in Brüssel erlebt, dass es so einen gewissen Haltepunkt gab. Ja? Mhm. So, das heißt, wir müssen jetzt natürlich mit der amtierenden Bundesregierung gemeinsam die Verbände eine Positionierung deutlich machen. Und ich glaube, man muss auch rechtzeitig beim neuen Präsidenten, beim neuen Kommissionsmitglied entsprechend dafür werben, dass es da zu einer Regelung kommt, die dem deutschen Markt gerecht wird. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Und ich glaube, dass die deutsche Stimme trotz eines Wechsels in der Bundesregierung auch dort auch weiter Gewicht haben wird. Und ich glaube, dass die amtierende Bundesregierung so pflichtbewusst sein wird, dass sie das dort auch nochmal tatsächlich dann in den Prozess bringt. Aber wichtig sind natürlich die großen Player, das sind die großen Veranstalter. Und ich glaube, gerade der neue Tourismuskommissar Tsitsikostas, der ja aus Griechenland kommt, wo, glaube ich, der Tourismussektor knapp 20% der Wertschöpfung im Land ausmacht, der wird sehr genau wissen, wo die großen Volumina herkommen. Und ich glaube, das muss man aktiv nutzen in den kommenden Wochen und auch Monaten. Und das muss die Wirtschaft dann umso stärker begleiten, je schwächer die Bundesregierung in dieser Zeit agieren kann.
Dann lass uns doch vielleicht noch mal einen Blick auf den kommenden US-Präsidenten werfen, kurz. Wir hatten es ja schon mal gerade thematisiert. Und die Spekulationen schießen ja geradezu ins Kraut. Ne? Es könnte zu neuen Handelskriegen führen. Klar, Trump hat angekündigt, dass er Zölle in erheblichem Ausmaß auf alle möglichen Güter erheben wird. Siehst du da Auswirkungen, die die Reiseindustrie unmittelbar betreffen?
Naja, die Reiseindustrie ist ja nicht solitär für sich alleine. Also ich glaube, dass je nachdem, was der dort veranstalten wird, das durchaus Auswirkungen haben wird. Ich meine, wenn wir heute auf die Weltlage gucken, dann sehen wir, dass im Umfeld von Europa, auch im Umfeld von Volumendestinationen wie zum Beispiel Ägypten, kriegerische Auseinandersetzungen oder Kriege stattfinden. Ja, also wenn wir nach Israel gucken, also im Nahen Osten, sehen wir sehr viel Instabilität, wie sehr sich Trump darauf auswirken wird und damit natürlich auch zum Beispiel auf bestimmte Destinationen sich möglicherweise auswirken wird. Das bleibt abzuwarten. Grundsätzlich sind wir natürlich alle gut beraten, die Auswirkungen, die der mit seiner Politik entfalten wird, sehr genau zu beobachten, wie sich das auf uns auswirken wird. Es wird sich aber an einer Stelle aus meiner Sicht ganz sicher auswirken. Das ist nämlich die Frage der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln, zum Beispiel für die Förderung der Tourismuswirtschaft. Wir werden in den kommenden Jahren erleben, dass sich sehr, sehr viele Prioritäten in der Politik, in der deutschen Politik verändern werden. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Deutschland das 2%-Ziel erfüllen muss bei der NATO, und ich habe jetzt gehört, Trump redet mittlerweile sogar von 3%. Und wenn wir mal die NATO ganz außen vor lassen, dann werden wir aus meiner Sicht hunderte von Milliarden Euro in den kommenden Jahren in die Rüstung stecken müssen. Dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und die nächste Bundesregierung hat die Schuldenbremse genauso im Grundgesetz stehen wie die bisherige Bundesregierung. Und deswegen werden die haushalterischen Spielräume deutlich enger werden. Und das bedeutet auch im Zweifel, bei irgendwelchen Krisen oder irgendwelchen anderen Fragen, wir erinnern uns immer noch an die Corona-Pandemie, welche Spielräume wird der Staat haben, wenn es zu irgendeiner wie auch immer gearteten Krise kommt? Also ich glaube, wir müssen sehr genau darauf achten, wo sind dort Möglichkeiten der Einwirkung dieser weltpolitischen Lage auch auf die Tourismuswirtschaft.
Und bei dem einen oder anderen könnte dann auch schon mal der Geldbeutel etwas knapper werden vielleicht, ne?
Das kommt erschwerend hinzu. Ich kann das nicht wissenschaftlich validieren, aber ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass ja unsere Räume, wohin können wir reisen, wieder enger werden. Also ich höre jetzt von ganz vielen Leuten in den letzten Tagen, die sagen, na, solange Trump Präsident ist, fahre ich nicht mehr in die USA. Das ist jetzt vielleicht nicht das ganz große Pauschalreisevolumen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal in den Nahen Osten gucken, wo wir ja große große Destinationen haben mit Tunesien oder mit Ägypten, dann kann sich eine Veränderung der weltpolitischen Lage natürlich auch darauf auswirken, wo fahren denn die Leute in Urlaub hin? Und dann kommen vielleicht auch wieder andere Destinationen. Aber unser oberstes Ziel muss sein, dass wir möglichst viel Stabilität erreichen, dass die Leute weiterhin Urlaub machen können und dass sie in einer friedlichen und stabilen Welt leben können. Und da habe ich so ein bisschen Sorge mit einem irrlichternden Trump an der Spitze, der möglicherweise auch noch beide Parlamentskammern hinter sich hat. Ich glaube, wir müssen uns auf Instabilität einstellen und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Reisebranche haben kann, klar.
Dann lass uns doch angesichts all dessen nochmal zu ein paar positiven Themen in der Welt kommen. Ich habe gehört, ihr hattet jüngst gerade ein ganz spannendes Event mit Stefan Baumert von der TUI. Da konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich im Urlaub war. Aber das bringt mich natürlich zu der nächsten Frage. Der Travel Industry Club als Plattform für die Touristik und für den Austausch innerhalb der Touristik, wo wollt ihr denn im kommenden Jahr Akzente und Schwerpunkte setzen?
Wir haben ja im vergangenen Jahr so ein bisschen den Fokus auch ein bisschen gedreht. Wir wollen mehr machen in Richtung Kooperationen. Das heißt, wir müssen ja nicht alle das Rad immer neu erfinden und wir haben alle nach den wirklich harten Jahren der Corona-Pandemie gelernt, wir müssen auch nicht alle die gleichen Veranstaltungen anbieten, aber in Kooperation können wir das vielleicht viel besser. Wir haben in diesem Jahr angefangen, wir haben 3 Messeveranstaltungen gemacht. Wir waren auf der ILA, wir waren auf der Eurobike und wir waren auf dem Caravan-Salon mit 3 jeweils sehr, sehr guten Veranstaltungen, die auch sehr gut angenommen wurden. Ich glaube, die Richtung werden wir weiterverfolgen. Das heißt, wir werden sehr stark in Kooperationen, sowohl mit den touristischen Messen, aber auch mit anderen Verbänden aus der Touristik zusammenarbeiten und unserer Rolle da gerecht werden, die wir ein Stück weit auch selber für uns entwickelt haben. Gesagt, wir wollen eigentlich der offene Debattenraum sein, so irgendwas wie der Netzwerkknoten. Wir sind ja frei von Verbandslogik. Das heißt also, wir können sagen, wir können auch mal widerstreitende Interessen auf eine Bühne geben. Und ich hatte das Gefühl, dass das dieses Jahr sehr, sehr gut angekommen ist. Und daran werden wir weiterarbeiten. Wir haben dieses Jahr auch mehr digital gemacht, haben auch physische Veranstaltungen gemacht, werden nächstes Jahr wieder ein Travel-Tech-Symposium machen und werden nächstes Jahr auch was machen für junge Führungskräfte. Das heißt, werden was für die nächste Generation Führungskräfte machen, wo wir die nochmal an einen Tisch holen. Das wird sehr, sehr spannend. Und deswegen, glaube ich, können sich alle auf gute Veranstaltungen freuen und auf gute Kooperationen. Und ich hoffe, dass wir da diejenigen sind, die auch ein Stück weit dann mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, lasst uns einfach dort, wo es funktioniert, super Kooperationen und super Veranstaltungen gemeinsam machen.
Klassischerweise hat sich die Touristik ja immer gerne definiert als Reiseveranstalter, Reisebüros, Hotellerie. Und dann gab es noch für das Incoming so die einzelnen Fremdenverkehrsämter. Und all das, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du den touristischen Griff da deutlich weiter fassen. Dafür spricht ja auch eure Teilnahme an so Veranstaltungen wie der Eurobike oder dem Caravaning-Salon. Ist das der richtige Weg, deiner Einschätzung nach?
Naja, ich glaube, die Touristik ist ja viel mehr und es gibt ein großes Business-Ökosystem, dessen Interesse hat an touristischen Themen, aber in der klassischen Touristik vielleicht ein bisschen weniger stattfindet. Also klassisches Beispiel ist diese ganze Travel-Tech-Bereich. Ich glaube, da werden wir in den kommenden Jahren merken, dass das noch stärker werden wird. Auch diese Themen, die technischen Themen werden sicher noch mal stärker werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Leute auch tatsächlich dann an die Branche binden, dass wir sie an die Branche näher ranführen. Und wir haben ganz viele aus der klassischen Mobilitätsszene, die sich bei uns auch ein Stück weit tummeln und dass wir sagen, komm, lasst uns doch wirklich die Leute alle zusammenbringen. Das kann ich vielleicht mit einem Club eher machen als mit einem klassischen Verband, der ja immer sehr stark partikular aufgestellt ist. Ich habe das Gefühl, dass das gut funktioniert. Aber nochmal, wir sind ein Club und kein Verband. Und als solcher können wir natürlich auch solche Dinge leichter mal ausprobieren. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die bei unseren Veranstaltungen waren in diesem Jahr, sehr zufrieden waren, auch mit dieser Rolle und auch mit der Themenauswahl sehr zufrieden waren. Und ich glaube, da werden wir nächstes Jahr nochmal ein Stück weit was draufpacken. Ich glaube, dass wir jetzt so ganz allmählich aus dieser Corona-Starre nochmal rauskommen. Der Club ist ja sehr stark auf physisches Treffen und so ausgelegt. Das ist ja nicht einfacher geworden nach Corona, weil viele Leute eher nicht mehr für eine Veranstaltung von Hamburg, München, Berlin nach Frankfurt reisen. Das heißt, klarer Fokus auch von uns. Wir hängen uns an andere Veranstaltungen mit ran, an Messen, wo wir wissen, die Leute kommen auch für die Messe. Und damit haben wir natürlich auch einen hohen Mehrwert für die, wenn wir dann noch eine zusätzliche Networking-Veranstaltung anbieten. Wir hatten in Düsseldorf bei der Veranstaltung auf dem Caravan-Salon über 70 Leute da. Das war super. Es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und die Messe hat die Tage noch zu mir gesagt, es war so super, die Leute wollten gar nicht mehr gehen am Ende. Ja. Und da müssen wir doch aufsetzen.
Das klingt nach einem guten Plan. Lieber Markus, vielen Dank für deine spannenden Einschätzungen.
Sehr gerne.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.